Jeder Dienst im Reich Gottes hat letztlich etwas mit der Salbung zu tun. Wir haben ja vor dieser Serie eine sehr lange Serie über die Salbung gemacht. Und ich hoffe, ihr versteht den Zusammenhang zwischen dieser letzten Serie und der Serie, in der wir jetzt stehen. All das, was wir jetzt besprechen über die Dienstgaben, ist ohne die Salbung völlig unmöglich. Niemand kann in irgendeinem Amt des fünffältigen Dienstes stehen, ohne eine Salbung dazu zu haben. Versteht ihr das? Niemand kann in irgendeinem Amt des fünffältigen Dienstes stehen, ohne eine Befähigung des Heiligen Geistes dafür zu haben. Du kannst dich nicht selbst zum Apostel machen. Du kannst dich nicht selbst zu einem Evangelisten, zu einem Pastor machen. Das sind Begabungen, übernatürliche Begabungen, die nur vom Heiligen Geist kommen können. Das ist mit ein Grund, warum solche Gabenteste so verführerisch sind, wo du herausfinden kannst, was du für ein Typ bist. Ob du eher der apostolische oder der evangelistische oder der prophetische Typ bist. Nun, du kannst vielleicht herausfinden, was du für ein Typ bist. Das heißt aber noch lange nicht, dass du dieses Amt hast. Das heißt noch lange nicht, dass du auch in diesem Amt dann wirken und stehen kannst. Und die Täuschung, der sich manche Leute hingeben, ist eben genau die, dass sie meinen, aha, weil ich in einem Gabentest in diesem und jenem Bereich gut abgeschnitten habe, befähigt mich das oder berechtigt mich das, in diesem Amt des Dienstes zu stehen oder mich dahingehend zu entwickeln und da hineinzupressen. Nun, das kann eine arge Täuschung sein. Und ich denke, dass manche Leute, die heute in einem Dienst stehen, oder besser gesagt, einen Dienst ausüben, zwar vielleicht die natürlichen Befähigungen dazu haben ein Stück weit, also solche Typen sind, aber sie haben nicht die Salbung dazu. Und das ist ein echtes Problem im Leib Christi. Denn immer dann, wenn Leute einen Dienst ausfüllen oder einen Dienst versehen, zu dem sie nicht gesalbt sind, entsteht ein Zerrbild, entsteht ein falsches Bild und sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Wenn du jahrelang einen Pastor hattest, der eigentlich gar nicht dazu gesalbt ist, ein Pastor zu sein, pastoralen Dienst auszuüben, dann wirst du ein völlig falsches Bild davon haben, was ein Pastor ist. Vielleicht wird es dir sogar für alle Zeiten vergelt werden, einen Pastor zu haben, weil du immer das Bild dieses falschen Pastors in Anführungszeichen vor Augen hast, der über Jahre an dir gewirkt oder misswirkt hat. Nun, versteht mich nicht falsch, ich sage das nicht, um irgendwelche Leute zu verurteilen. Das sind einfach die Fakten. Und ich weiß eins, ohne die Salbung des Heiligen Geistes könnte auch ich nicht als Pastor dienen. Meine Befähigung dazu, als Pastor zu wirken, in diesem Amt zu stehen, kam nicht einfach nur durch natürliche Begabung. Im Gegenteil. Wenn es nach meiner natürlichen Begabung gehen würde oder gegangen wäre, dann wäre ich vermutlich eher nicht Pastor geworden. Denn ich bin nicht unbedingt ein leutseliger Typ. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der gerne mit vielen Leuten zusammen ist und allen die Schulter klopft und alle hätschelt und tätschelt. Ich bin nicht ein pastoraler Typ. All diese bestimmten Eigenschaften, die auch den pastoralen Dienst mit ausmachen, hat der Herr mir nach und nach mitgegeben, mir quasi eingepflanzt, beziehungsweise diese Eigenschaften sind auf mich gekommen oder kommen über mich durch die Salbung des Heiligen Geistes. Denn wenn die Salbung des Heiligen Geistes nicht da ist, dann fühle ich mich manchmal gar nicht wie ein Pastor. Nur, es geht nicht nach Gefühlen, sondern es geht nach dem, wozu der Herr dich berufen hat. Und wenn der Herr dich berufen hat zu einem bestimmten Amt, dann kannst du und musst du auch damit rechnen, dass er dich dazu befähigt. Egal wie fähig du dich fühlst, egal was du für Begabungen hast oder nicht hast, spielt überhaupt keine Rolle. Der Herr wird dafür sorgen, dass du diese Begabungen bekommst durch diese Salbung. Nun, das bedeutet nicht, dass der Herr immer gerade aus jemandem das Gegenteil macht von dem, was er eigentlich ist. Bitte versteht das nicht falsch. Diese komische Theorie hat auch manchmal im Leib Christi kursiert. Ah, du bist in dem und dem Bereich begabt. Ja, warte ab, der Herr wird genau das Gegenteil mit dir machen. So ein Quatsch. Warum hat der Herr dir denn natürliche Begabung mitgegeben, wenn er sie nicht gebrauchen will? Das ist absurd. Der Herr ist zwar übernatürlich und er wirkt im übernatürlichen Raum und auf übernatürliche Weise, das heißt aber nicht, dass er das Natürliche verachtet. Amen, denn er hat das Natürliche ja schließlich auch geschaffen. Es kann also sehr gut sein, dass du ein bestimmter Typ bist, zum Beispiel ein pastoraler Typ oder ein prophetischer Typ, und der Herr dich in diese Richtung führt. Und schließlich der Heilige Geist mit seiner Salbung so auf dich kommt, dass du auch dazu befähigt bist, dann in diesem Amt zu stehen. Das kann sehr wohl sein. Deswegen, das ist die Kehrseite von solchen Gabentests. Ganz unnütz sind sie nicht. Du kannst schon Dinge herausfinden damit. Du kannst schon herausfinden, in welche Richtung es sich vielleicht lohnen würde, zu denken. Aber zieh keine voreiligen Schlüsse aus solchen Dingen. Wisst ihr, wir haben es erlebt damals in Berlin, nachdem wir die Bibelschule abgeschlossen hatten, meine Frau und ich, da gab es einen kleineren Gemeindecrash dort in der Gemeinde, wo wir waren. Und wir sind dann mit zwei ehemaligen Pastoren dieser Gemeinde mit rausgegangen und haben gleich eine neue Gemeinde gegründet. Mit zwei gestandenen Männern Gottes, die ganz bestimmt in einem Amt des fünffältigen Dienstes standen. Nur ich bin mir nicht genau sicher, in welchem Amt. Auf jeden Fall bin ich mir heute sicher, dass keiner von diesen beiden im Amt des Pastors stand. Sie haben zwar diese Gemeinde gegründet und der eine hat als Pastor fungiert, aber er ist es heute nicht mehr. Und diese Leute haben damals zu uns, zu Katharina und mir gesagt, ja, ihr seid ja die Propheten, jetzt weissagt mal. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Erwartung schürt bei den Leuten und bei uns? Ah, ihr seid die Propheten. Sie haben nicht einmal gesagt, ihr seid ja prophetisch begabt, sondern er hat gesagt, ihr seid ja die Propheten. Natürlich ein bisschen salopp und im Spaß. Natürlich nicht mit der absoluten Ernsthaftigkeit, die das vielleicht verlangen würde. Aber das hat völlig falsche Erwartungen hervorgerufen bei uns und auch bei den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Und vielleicht war es auch deswegen, weil man ja oft sagt, Propheten sind eher so ein bisschen schwierige Leute, dass man uns dann nachher umso leichter abschießen konnte. Pass auf, wenn dich jemand zu schnell einen so und so nennt. Es könnte sein, dass er dir bald darauf in den Rücken fällt. Oh, weißt du, Armin, du bist ein Apostel. Ich glaube dich. Wir senden dich aus. Ja, und nach zwei Wochen, wenn Armin sich nicht wie ein Apostel verhält, dann falle ich ihm in den Rücken und sage, ja, komm, also, dann hi, oh. Was willst du überhaupt hier? Wir sind beim Amt des Pastors. Zum dritten Mal. Und ich habe heute Abend so viele Schriftstellen gefunden zu dem Thema, was ist ein guter Pastor, dass ich nicht weiß, ob ich fertig werde damit. In Jeremia 3, Vers 15, und es sind erstaunlicherweise viele Stellen aus dem Alten Testament. Das hat mir die Augen dafür geöffnet, dass Gott das, was er in einen Hirten hineingelegt hat oder was er sich unter einem guten Hirten vorstellt, von langer Hand vorbereitet hat und tief in seinem Wort verankert hat. Jeremia 3, Vers 15. Hier heißt es, ich lese nur den ersten Teil des Verses, und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Es ist Gottes Anliegen, dass wir als Menschen Hirten haben, die seinem Herzen entsprechen. Natürlich haben wir den Oberhirten Jesus, der ganz bestimmt dem Herzen Gottes entspricht. Aber Gott möchte auch darüber hinaus, dass wir menschliche Hirten haben, Pastoren haben, die seinem Herzen entsprechen. Warum? Weil Gott weiß, was damit alles verbunden ist und welcher Nutzen und welcher große Vorteil daraus entsteht, wenn Menschen einen Hirten haben. Ihr erinnert euch, was Jesus gesagt hat, als er die verschmachtende Volksmenge sah. Er sagte, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus wusste, diese Menschen brauchen einen Hirten. Sie brauchen keinen Apostel, sie brauchen keinen Propheten, sie brauchen nicht einmal einen Evangelisten, sondern sie brauchen einen Hirten. Sie brauchen einen Hirten. Das war ein großes Anliegen Jesu und wir finden übrigens diese Formulierung, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, mehrere Male auch im Alten Testament schon, als Aussage über das Volk Israel, über die Menschen damals. Auch sie sollten Hirten haben nach dem Herzen Gottes. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Wenn Gott das mit solcher Bestimmtheit sagt, dann können wir sicher sein, dass er es auch tun wird. Und er hat es durch die Geschichte immer wieder getan. Seit Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, gab es immer gute Hirten. Petrus war ein solcher Hirte. Paulus war ein Hirte, obwohl er im Dienst des Apostels stand, war er auch ein Hirte. Das ist eine Sache, die ich, glaube ich, beim apostolischen Dienst vergessen habe zu betonen, nämlich, dass ein Apostel in gewisser Weise alle fünf Dienstgaben in sich vereinigt. Ein Apostel ist nicht nur ein Apostel, sondern er ist auch ein Prophet, er ist auch ein Evangelist, er ist auch ein Hirte und er ist auch ein Lehrer. Das sehen wir bei Paulus exemplarisch. Er hat nämlich alle diese Aufgaben erfüllt. Er hat alle diese Dinge getan, zumindest eine Zeit lang. Ein Apostel ist sozusagen ein Kurzzeit-Evangelist, ein Kurzzeit-Pastor, ein Kurzzeit-Lehrer und dann zieht er weiter, um das Ganze von vorne zu beginnen. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Hast du dieses Verlangen und hast du diese Hoffnung, dass Gott dir Hirten gibt nach seinem Herzen? Und ich kann dir sagen, wenn du über Jahre enttäuscht worden bist von Hirten, dann kannst du manchmal fast nicht mehr glauben, dass es das überhaupt gibt. Ich kann mich erinnern, als wir von Berlin zurückkamen, mit der festen Absicht, hier eine Gemeinde zu gründen, hier einen Dienst aufzubauen, da wusste ich, ich habe ein großes Defizit in meinem Leben bezüglich der Erfahrung mit einem richtigen Hirten. Ich hatte das in Berlin nie wirklich erlebt. Nun versteht das bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass alle diese Leute keine Hirten waren, mit denen wir zu tun hatten. Aber zumindest in den zwei Gemeinden, wo wir waren, nach unserer Bibelschulzeit in Berlin, diese Leute waren keine Hirten. Das kann ich deswegen mit solcher Gewissheit sagen, weil sie heute nicht mehr im pastoralen Dienst stehen. Ich brauchte das, was Gott hier sagt, nämlich einen Hirten nach seinem Herzen. Und nachdem hier in Schaffhausen nicht alles so lief am Anfang, wie wir es uns gewünscht und erhofft hatten, es kamen nicht so viele Leute zu unseren Lehrseminaren, wie wir gerne wollten und wie wir es glaubten und wie wir es hofften. Wir hatten manchmal Seminare mit 5 Leuten, manchmal hatten wir Seminare mit 2 Leuten, Stefan war fast immer dabei und Martin Waldvogel damals noch. Dann gab es auch Spitzen mit 10, 12, 15 Leuten, manchmal hatten wir sogar 20, aber das schwankte extrem. Und ich merkte dann, ich brauche einen Hirten. Und deswegen entschlossen wir uns nach einiger Zeit, uns der Zoe-Gemeinde in Zürich anzuschließen, die ich von früher her kannte. Ich kannte Pastor Peter ein bisschen und ich wusste, wenn ich mich irgendwo anschließe in einer Gemeinde, dann dort, weil ich dort mit der Lehre 1:1 übereinstimmen konnte. Und das, was ich am meisten genossen habe in dieser Zeit und was ich dort erlebt habe an Wiederherstellung, bezieht sich genau auf diesen Zusammenhang, nämlich, dass ich dort einen Hirten fand. Und es war sehr interessant, wenn ich zurückschaue, wie ich mich Pastor Peter gegenüber gefühlt habe am Anfang, noch eine ganze Zeit lang, dann war das immer so eine Spannung. Ich konnte kaum glauben, dass er es so gut mit mir meinte, wie er es tatsächlich meinte. Ich dachte immer, da muss irgendwo ein Haken sein. Ich habe immer auf den Moment gewartet, wo er mich abschießen wollte oder würde. Ich habe immer gedacht, ich muss nur einen Fehler machen, dann bin ich in seiner Gunst aus seiner Gunst gefallen. Aber das geschah nicht. Ich war richtig gehend irritiert. Ich kann mich erinnern, schon als ich Lehrer war an der Bibelschule in Bruck, fuhr ich manchmal in der Angst nach Bruck, dass ich dachte, oh, hoffentlich vermassle ich es nicht. Ich könnte abgeschossen werden. Nun, heute ist es völlig anders. Heute weiß ich und habe ich erkannt, Pastor Peter und auch die anderen Pastoren dort sind Hirten nach seinem Herzen. Halleluja. Insbesondere bei Pastor Peter habe ich das erlebt, dass er ein echter Hirte ist, weil er auch diese Salbung hat dazu. Er ist das auch nicht von sich aus oder von Natur aus, sondern er steht in dieser Salbung. Und weil er in dieser Salbung steht und diese Salbung auch entsprechend weitergibt, kannst du zum Beispiel bei ihm einen guten Hirten erleben, sehen, was ein guter Hirte ist. Und weil ich selber zu diesem Dienst berufen war, hat der Herr mir durch ihn vieles mitgegeben. Nicht nur an Erfahrung oder an Information oder an Wissen, sondern an Salbung. Wenn du ein Pastor werden möchtest oder weißt, dass du dazu berufen bist, dann such dir einen guten Pastor, von dem du nicht nur praktische Dinge lernen kannst, sondern von dem du weißt, ah, da wird was abfärben auf mich. Wenn ich lange genug um den rum bin, wird was abfärben von ihm. Ich sage euch, das funktioniert. Es funktioniert, ich habe es wieder und wieder erlebt, nicht nur bei Pastor Peter, sondern auch bei anderen, dass es abfärbt, wenn du um Leute rum bist, dass die Salbung einen Eindruck bei dir hinterlässt, dass die Salbung einer anderen Person dich mitprägen kann, dich mitformen kann, dich in eine bestimmte Richtung mitziehen kann, sodass deine eigene Salbung verstärkt wird. Nun, lass uns zuerst ein bisschen anschauen, was das Wort Gottes zu sagen hat über schlechte Hirten. Ich möchte nicht allzu lange bei diesem Thema mich aufhalten, aber es ist nur ehrlich zu sagen, dass die Bibel auch darüber etwas sagt, dass es schlechte Hirten gibt und was Gott darüber denkt, über schlechte Hirten. In Sacharja 10, Vers 2 heißt es, darum mussten sie fortziehen wie Schafe, die elend sind, weil kein Hirte da ist. Hier haben wir wieder diesen Zusammenhang. Und wenn wir sehen, dass das gesagt wird, weil kein Hirte da ist, dann können wir wissen, auch wenn ein schlechter Hirte da ist, wird dasselbe Resultat entstehen. Wenn ein schlechter Hirte da ist, wird dasselbe Resultat entstehen, wie wenn kein Hirte da ist. Weil ein schlechter Hirte eben nicht die Aufgaben eines Hirten wirklich ausführen kann. Die Bibel sagt sehr viel über schlechte Hirten und sehr strenge Worte in diesem Zusammenhang, die ich euch gar nicht alle vorlesen möchte. Jeremia 10, Vers 21. Hier heißt es, denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt und ihre ganze Herde hat sich zerstreut. Hier sehen wir exemplarisch den Zusammenhang zwischen einem schlechten Hirten und dem, was mit der Herde passiert, wenn ein schlechter Hirte da ist. Das Wort sagt uns hier, dass sich die ganze Herde zerstreut, wenn der Hirte dumm ist, und dumm heißt in diesem Zusammenhang, dass er den Herrn nicht sucht. Ein Hirte, der genau weiß, dass er nur in diesem Amt stehen kann, weil die Salbung des Heiligen Geistes ihn dazu befähigt und dann den Herrn nicht sucht, den kann man nicht anders als dumm bezeichnen. Und nun versteht mich bitte nicht falsch, ich sage nicht, dass ich über all diese Dinge erhaben bin. Wo ich diese Schriftstellen heute gelesen habe, da bin ich manchmal innerlich ein bisschen zusammengezuckt und habe gedacht, ja, da gibt es auch bei dir Bereiche, wo du wachsen kannst, mein Lieber. Denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt und ihre ganze Herde hat sich zerstreut. Wie klingt die Aussage von manchen Leuten, es ist egal, in welcher Gemeinde du bist, vor diesem Hintergrund? Und leider, wir hören das immer wieder, dass Leute sagen, ja weisst, wenn du in Vergebung lebst, dann ist es gleich, in welcher Gemeinde du bist. Oh mein, es ist überhaupt nicht egal, in welcher Gemeinde du bist, weil die Gemeinde, in der du bist, ist verbunden, die Frage darüber ist verbunden mit der Frage, wer dein Pastor ist. Und die Frage, wer dein Pastor ist, musst du entweder beantworten mit, er ist dumm oder er ist klug. Wenn du einen dummen Pastor hast, ich rede sehr offen mit euch heute Abend, wenn du einen dummen Pastor hast, dann wundere dich nicht, wenn du irgendwann zerstreut wirst. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass die Gemeinde nach einiger Zeit auseinanderbricht. Dass sich die Schafe in alle Winde zerstreuen. Und leider kommt das immer wieder vor. Nun, ich sage nicht, dass jeder Pastor, der einen Gemeindecrash erlebt, dumm ist. Versteht das bitte richtig. Du kannst einen Gemeindecrash erleben, weil irgendjemand das Gefühl hat, er müsste die Hälfte der Schafe mit sich nehmen und irgendwo was Neues anfangen. Ohne deine eigene Schuld. Aber es passiert leider auch immer wieder einmal, dass sich Gemeinden völlig auflösen, weil der Pastor dumm war und den Herrn nicht gesucht hat. Weil der Pastor dumm war und die Sünde mehr geliebt hat als die Gerechtigkeit. Das passiert. Aber es muss nicht passieren. Denn wenn die Bibel solche Dinge sagt, dann müssen wir immer verstehen und wissen, es ist keine Zwangsläufigkeit darin. Es besteht überhaupt keine Zwangsläufigkeit, dass die Dinge so laufen müssen. Denk ja nicht, wenn du zu irgendeinem Dienst berufen bist, ja, früher oder später werde ich dann doch fallen. Jeremia 12, Vers 10. Viele Hirten haben meinen Weinberg verdorben, meinen Acker zertreten, sie haben meinen kostbaren Acker zur Wüsteneinöde gemacht. Nun, im Zusammenhang geht es hier nicht um das Verhalten von Hirten, sondern es geht eigentlich darum, dass Hirten mit ihren Schafen den Weinberg zertrampeln, den Acker zertreten, also sich an einem Ort befinden, wo sie nicht hingehören. Aber im übertragenen Sinne könnte man auch hier einiges herauslesen. Denn es gibt manche Hirten, die den Weinberg verderben, die keine Achtung haben vor dem Weinberg des Herrn, die den Weinberg des Herrn und den Acker des Herrn nicht richtig verstehen, die nicht wissen, wo ihre Grenzen sind, die das Heilige nicht unterscheiden können vom Profanen. Das wird uns hier eigentlich gesagt. Jemand, der den Weinberg des Herrn zertritt, das ist jemand, der keine Achtung hat, der keine Ehrfurcht hat vor den heiligen Dingen. Und deswegen fahrlässig handelt mit dem, was der Herr heilig genannt hat. Das könnte ein Anzeichen sein, zum Beispiel für einen schlechten Hirten. Jeremia 23, die Verse 1 und 2. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Nun, die Frage, ob jemand ein schlechter Hirte ist, oder die Feststellung, dass jemand ein schlechter Hirte ist, bezieht sich vor allem darauf, wie er mit den Schafen umgeht. Der erste Vers, den wir angeschaut haben, hier ist, er hat den Herrn nicht gesucht. Das ist ein wichtiger Bereich. Aber ein weit wichtigerer Bereich oder einer, der häufiger auch zu sehen ist, ist der Bereich, dass ein Hirte mit den Schafen nicht richtig umgeht. Und ein Grund, warum ich euch diese Stellen auch vorlese und präsentiere, ist der, dass wir anhand dieser Negativbeispiele natürlich immer auch sehen können, was das Gute wäre. Wenn wir sehen, was Gott hier verurteilt, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten, dann wissen wir, was Gott von einem guten Pastor erwarten würde, nämlich, dass er die Schafe seiner Herde aufbaut, aufrichtet, pflegt, hegt, für ihr Wohlergehen besorgt ist und so weiter und so fort. Sie sammelt und nicht zerstreut. Nun, niemand zerstreut die Schafe willentlich und aktiv, aber man kann Schafe zerstreuen, indem man dauernd Kontroversen aufwirft. Indem man dauernd Dinge lehrt und predigt, die die Leute nicht verstehen. Indem man dauernd Druck ausübt auf die Schafe. Indem man dauernd zu viel erwartet, zu viel verlangt, die Schafe drängt, ihr müsst evangelisieren, ihr müsst mehr Geld geben, ihr müsst Leute in die Gemeinde bringen, ihr müsst dies und jenes tun, ihr müsst jedes Mal, wenn die Gemeinde offen ist, müsst ihr da sein und so weiter und so fort. So kann man die Schafe zerstreuen. Und versteht ihr, niemand, der in ein Amt des fünffältigen Dienstes eintritt und dazu berufen ist, steht über Nacht in der vollen Salbung dieses Amtes oder in der Fülle dieses Dienstes. Kenneth Hagin redet immer wieder auch von der Fülle eines bestimmten Dienstes. Es gibt verschiedene Grade oder Abstufungen, in denen jemand in einem bestimmten Amt stehen kann. Ich meine, wenn ich da überlege, dass ich jetzt seit 5 Jahren oder 6 Jahren gut Pastor bin, dann weiß ich, stehe ganz am Anfang und bin auf eure Gnade angewiesen und auf euren Goodwill auch angewiesen, euch nicht allzu schnell zerstreuen zu lassen. Wenn mir mal etwas rausrutscht, was ich später bereue oder wenn ich euch zu sehr auf den Zehen rumtrete. Hesekiel 34, Vers 2. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, an dem man einen schlechten Hirten erkennen kann, nämlich, dass er mehr um sich selber besorgt ist und um sich selber bemüht ist, als um die ihm anvertrauten Schafe. Das ist jemand, der sich von allen, von hinten und vorne nach Strich und Faden bedienen lässt und nicht bereit ist, selber zu dienen. Der nur profitieren will von der Herde. Ich meine, stell dir einen Hirten vor im natürlichen Bereich, der sich sagt, oh, jetzt habe ich eine lukrative Geschäftsidee gefunden. Ich werde Schafhirte, denn mit Wolle kann man viel Geld verdienen und Schaffleisch lässt sich gut verkaufen. Es gibt viele Leute, die gerne Lammfleisch essen. Und dann geht er hin, hat eine Herde zum Beispiel von 300, 400 Schafen und sobald wieder ein bisschen Wolle gewachsen ist, geht er hin und schert es wieder ab. Und sobald ein Schaf ein bisschen größer geworden ist und ein bisschen Fleisch an den Knochen hat, geht er hin und verkauft es und schlachtet es, weil er das Geld haben will für das Fleisch. Stell dir einen solchen Hirten vor. Das ist ein Hirte, der sich selbst weidet. Ein Schafhirte, auch im Natürlichen, wird nicht von vornherein das Ziel vor Augen haben, was ihm die Schafe für Profit abwerfen, sondern er liebt die Schafe. Und er wird nur im äußersten Notfall zulassen, dass ein Schaf geschlachtet wird. Nur mit dem Scheren ist es etwas anderes. Das muss von Zeit zu Zeit sein. Amen. Das gehört zur natürlichen Entwicklung dazu. Das ist ein natürlicher Prozess, dass Schafe geschoren werden. Deswegen wundere dich nicht, wenn wir dich ab und zu scheren. Wenn wir dir ab und zu die Klauen schneiden. Sehr interessant, wie viel man lernen kann von diesem natürlichen Bild eines Pastors. Ich habe einmal eine Dokumentation gesehen über eine Hirtenschule, über eine Schäferschule in Frankreich, wo Leute ausgebildet werden zu Hirten in den Bergen. Und viele von diesen Dingen, die diese Leute lernen mussten, musst du auch lernen als Pastor. Und musst du auch tun mit den Schafen als geistlicher Hirte. Sacharja 11, Vers 16. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufstehen, und gemeint ist hier kein Guter, um die verkommenen Tiere kümmert er sich nicht, das Versprengte sucht er nicht und das Zerbrochene heilt er nicht. Das Gesunde versorgt er nicht, aber das Fleisch des Fetten isst er und zerreißt sogar ihre Klauen. Möchtest du das Paradebeispiel eines schlechten Hirten sehen? Hier hast du es. Das ist jemand, der sich nicht um die verkommenen Tiere kümmert, es ist ihm egal, wie es den Tieren geht. Sie können verschmachten, verdursten, verhungern. Die Schafe, die schon versprengt sind, einzelne kleine Grüppchen, er sucht sie nicht. Schafe, die ein Bein gebrochen haben, alles, was er sieht, ist das fette Fleisch, das es zu essen gibt, wenn ein Schaf geschlachtet werden kann. Kannst du dir vorstellen, dass es das auch im geistlichen Bereich gibt? Das klingt ziemlich extrem, ja? Aber offensichtlich muss es das auch im geistlichen Bereich geben, denn Gott redet hier nicht von natürlichen Zusammenhängen. Das heißt, wir müssen also hier auf der Hut sein. Vertrau dich nicht jedermann an. Amen. Wisst ihr, ich habe zweimal in meinem Leben, mindestens zweimal, den Fehler gemacht, dass ich mich Leuten anvertraut habe, die in einem pastoralen Dienst standen, aber keine Pastoren waren. Und ich sage dir, du wirst geschnitten werden. Du wirst dich verbrennen. Und du wirst ein falsches Bild dann haben davon, was ein Pastor nach dem Herzen Gottes ist oder sein könnte. Du wirst dir womöglich gar nicht vorstellen können, was ein guter Hirte sein kann von Gott. Nun lasst uns aber anschauen, was denn nun ein Hirte nach seinem Herzen ist. Lasst uns zum Positiven kommen. In 4. Mose 27, die Verse 16 bis 18 habe ich einen schönen Abschnitt gefunden, wo Mose zu Gott ruft. Und zwar ist das ganz kurz vor seinem Abscheiden von dieser Erde. Mose war es ja leider nicht erlaubt, ins verheißene Land einzuziehen, weil er den Herrn versucht hatte. Und diese Stelle hier ist unmittelbar, nachdem Gott ihm von einem Berg aus das verheißene Land gezeigt hatte, also unmittelbar davor, als er von dieser Erde abschied. Und das ist eines der letzten Gebete von Mose. Der Herr, der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein. Wie viele Männer soll er einsetzen? 3, 4, 5? Nein, sondern einen Mann soll er einsetzen, der vor ihnen her zum Kampf auszieht. Gemeint ist natürlich die Gemeinde Israels, aber man kann es auch übertragen auf unsere Zeit. Und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose, ist es nicht interessant, dass dieses Gebet sofort erhört wurde? Sofort! Das ist offensichtlich ein Gebet gewesen von Mose, das nach sofortiger Erhörung rief und von Gott, vor Gott so wohlgefällig war, dass er es sofort erhört hat. Der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Wir sehen hier wieder etwas von der Wichtigkeit des pastoralen Amtes. Das ist nicht etwas, was Gott egal ist oder was beliebig ist. Wisst ihr, manche Leute scheuen sich ja, solche Begriffe wie Pastor oder Hirte zu verwenden und umschreiben dieses Amt und reden dann von Gemeindeleitern oder Gemeindeverantwortlichen. Nun, ich weiß nicht, ich habe Mühe mit solchen Begriffen. Hallo, wenn du von Gott eingesetzt bist, eine Gemeinde zu leiten, dann bist du besser der Pastor und nicht der Verantwortliche. Natürlich bist du als Pastor verantwortlich, aber du bist mehr als das. Du hast nämlich auch die Ausrüstung und die Salbung dazu, diese Verantwortung tragen zu können und diese Verantwortung erfüllen zu können. Wenn es nicht so ist, dann tritt lieber einen Schritt zurück. Zwei wichtige Dinge sehen wir hier noch in diesem letzten Vers. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun. Das war der langjährige Diener von Mose. Das war ein Mann, der sich bewährt hatte. Das war einer von den Zweien, die wussten, wir können das verheißene Land einnehmen. Das war einer von den Zweien, von denen es hieß in der Schrift, dass sie einen anderen Geist hatten. Was für einen anderen Geist? Nicht den Geist von unten, sondern den Geist des Glaubens. Halleluja. Den Geist des Glaubens, einen Geist, der gesagt hat, wir können das Land einnehmen. Wir werden unsere Feinde fressen wie Brot. Einen solchen Mann sollte Mose nehmen. Warum? Weil der Geist in ihm ist. Welcher Geist? Der Heilige Geist, die Befähigung Gottes, das zu tun. Und lege deine Hand auf ihn. Und auch das ist ein wichtiger Bereich, nämlich, dass jemand, der zu einem solchen Amt berufen ist und ein solches Amt ausfüllen möchte, dazu eingesetzt wird. Die Salbung ist wichtig, aber die Salbung ist nicht alles. Ich kenne Leute, die Harit der Einsetzung elegant oder weniger elegant, indem sie einfach irgendetwas tun. Einfach irgendetwas anfangen. Aber ich weiß eins, als wir begonnen haben, hier in Schaffhausen Gemeinde zu bauen, da hatte ich das intensive Bedürfnis. Ich will jemanden haben, der mir die Hand auflegt und mich einsetzt in dieses Amt. Und das habe ich dann auch gehabt. Und ich bin zwar nicht mehr Mitglied heute in dieser Organisation, die das damals in die Wege geleitet hat, aber das spielt auch gar keine Rolle. Ich meine, ich habe immer noch einen Pastor über mir, der mir jederzeit die Hände auflegen würde und mich einsetzen würde, nämlich Pastor Peter Hasler. Versteht ihr, es ist nicht damit getan, dass dir einmal jemand die Hände aufgelegt hat und dich eingesetzt hat in ein bestimmtes Amt, sondern du brauchst immer wieder jemanden, der über dir steht und seine Hand schützend über dir hält und dich mit seiner Salbung abdeckt. Diese Dinge sind so wichtig. Es könnte so viel Unheil verhindert werden, wenn wir uns an das Muster der Bibel halten würden, was diese Dinge angeht. Halleluja. Und ich habe lange gebraucht, bis ich angefangen habe, diese Dinge zu verstehen. Ich war auch immer jemand, der denkt, oh, salbig ist da. Let's do it. Let's go. Let's fetz, ja? Und dann fliegen eben die Fetzen da. Ein guter Hirte, was tut er? Er lehrt. Markus 6, Vers 34. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir schauen uns jetzt ein bisschen an, was ein guter Hirte alles tut. Welche Eigenschaften ein Hirte nach dem Herzen Gottes haben muss, damit er als guter Hirte bezeichnet werden kann. Markus 6, Vers 34. Was war die Reaktion Jesu auf das, was sich seinem Blick bot? Er sagte nicht, oh, diese armen Schafe. Ich möchte ein bisschen weissagen über ihnen. Oh, diese armen Schafe, ich werde ihnen ein paar Seelsorgelektionen geben. Ich werde ihnen ein paar Seelsorgesitzungen verschreiben. Nein, das tat er nicht, sondern er fing an, sie vieles zu lehren. Wie vieles? So vieles sie brauchten. So vieles sie wissen mussten. So vieles dazu geeignet war, ihrem Zustand abzuhelfen. Amen. Wisst ihr, vieles lehren hier. Jesus lehrte vieles, aber er lehrte nichts, was sie nicht fassen konnten in dieser Situation. Er lehrte sie nicht über die letzten Dinge. Er lehrte sie nicht über die ewige Berufung Israels. Er lehrte sie, das wussten sie nämlich, er lehrte sie nicht über alles Mögliche, über was weiß ich alles. Er lehrte sie nicht über Spitzfindigkeiten des mosaischen Gesetzes. Er lehrte sie nicht darüber, was sie essen durften und was sie nicht essen durften. Sondern er lehrte sie vieles, was dazu geeignet war, ihren Zustand zu verändern. Das ist eines der ersten Anliegen eines guten Hirten. Nämlich, dass er dir Dinge mitgeben möchte, die dir helfen, aus deiner misslichen Lage herauszukommen. Und eigentlich ist das so einfach. Seit ich weiß, dass ich zum Dienst berufen bin, spüre ich immer wieder einmal ein inneres Erbarmen, ein inneres Mitgefühl mit Leuten, denen es nicht gut geht. Und die eigentlich nur bestimmte Dinge wissen müssen, um diese Situation grundlegend verändern zu können. Das ist bei den allermeisten Christen, denen es nicht gut geht, die in einer misslichen Lage sind, ist es so, sie müssen nur einige Dinge wissen, um selbst grundlegend etwas ändern zu können an ihrer Situation. Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Oh, Halleluja. I preached myself happy. Prediger 12, Vers 11. Die Worte der Weisen, aber nicht, dass ihr jetzt meint, ich weide mich selbst. Ja? Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Sie sind gegeben von einem Hirten. Was tut ein Hirte? Er spricht Worte der Weisheit. Worte, die sind wie Treiberstachel. Was ist ein Treiberstachel? Damalige Hirten, beziehungsweise auch nicht nur Schafhirten, sondern insbesondere Rinderhirten, die mit störrischeren Viechern zu tun hatten, ja, die hatten solche Stecken mit einem Stachel vorne dran. Und diesen Stachel benutzten sie, um die Rinder oder die Tiere in die richtige Richtung zu weisen. Deswegen sagt Jesus zu Paulus, als er ihn auf dem Weg nach Damaskus erwischte sozusagen, es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Mit anderen Worten, es wird dir schwer fallen, weiterhin in eine Richtung zu gehen, die ich nicht für dich vorgesehen habe. Also, mit anderen Worten, es ist die Aufgabe eines Hirten, eines von Gott gesetzten Hirten, Worte zu sprechen, die wie ein solcher Stachel wirken. Die es dir schwer machen, in eine andere Richtung zu gehen, als die Richtung, die durch diese Worte vorgegeben wurde. Auweia. Und das kann mit Schmerzen verbunden sein. Und denk bitte nicht, es macht einem Hirten grundsätzlich oder in sich selbst Freude, solche Dinge auszusprechen. Ah, jetzt habe ich mal wieder den Stachel schwingen. Nein. Nie und nimmer, denn als ein Hirte spürst du regelrecht, wie es den Schafen oder den Tieren wehtut, wenn der Stachel sich in ihr Fleisch bohrt, weil sie nicht die Richtung einschlagen, die du vorgegeben hast. Du spürst es. Und es tut dir leid, dass du diesen Stachel überhaupt benutzen musst. Aber es bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du nicht willst, wenn du nicht riskieren willst, dass die Schafe in eine Richtung gehen, die ihnen nicht gut tut und die früher oder später ins Verderben führt. Diese Dinge sind für euch wichtig zu verstehen. Wenn wir Dinge sagen, die euch unbequem erscheinen oder die euch vielleicht sogar wehtun, dann denkt bitte nicht, ja, da hat es wieder Knosse. Bitte denkt das nie. Denkt nie, wir haben Spaß daran. Dinge zu sagen oder Dinge zu tun, die euch unbequem oder schmerzhaft erscheinen. Niemals. Wenn wir solche Dinge sagen, dann nur in bester Absicht und für das Wohl der Herde. Und manchmal sind solche Dinge notwendig. Was heißt es hier noch? Wie eingeschlagene Nägel. Ein geistlicher Leiter, den ich früher hatte, der hat immer gesagt, eine seiner Lieblingsformulierungen war, lass uns Nägel mit Köpfen machen. Wenn wieder jemand zu ihm kam, der endlich seine Sünden bekennen wollte, der endlich ganze Sachen machen wollte mit dem Herrn, dann war sein erstes Wort immer, jetzt lass uns Nägel mit Köpfen machen. Und ich habe auch einige Male mit ihm Nägel mit Köpfen gemacht und war froh um seine Strenge und seine Weisheit und seine Unnachgiebigkeit in bestimmten Bereichen. Du konntest ihn nicht betrügen, konntest ihm nichts vormachen. Das ist heute noch so bei ihm. Ich habe ihn kürzlich wieder mal getroffen, du kannst ihm nichts vormachen. Er weiß, wie der Hase läuft. So sind also diese Worte. Sie verhelfen dir dazu, dass du Nägel mit Köpfen machen kannst. Das ist ebenfalls ein Grundanliegen, das ich habe, wenn ich predige. Wenn ich predige, dann überlege ich mir immer, was für Worte kann ich euch weitergeben, die euch dazu befähigen, Nägel mit Köpfen zu machen. Den Nagel einzuschlagen. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo eine Bretterhütte zu haben und überall stehen die Nägel raus. Du kannst dich verletzen an Nägeln, die nicht eingeschlagen sind. Oder stell dir einen Fußboden mit Dielen vor. Gibt ja manche, ich habe früher auch in Wohnungen gewohnt, mit so Dielen, nicht mit Parkett, sondern mit einzelnen Dielen, die mit Nägeln eingeschlagen waren. Stell dir vor, da steht ein Nagel auf und du läufst barfuß über den Fußboden. Jeremia 3, Vers 15. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Nun, diese Aussage kann man auf zweierlei Weise verstehen. Das kann einerseits heißen, dass diese Hirten die Schafe weiden mit Erkenntnis, also in richtiger Art und Weise, in verständiger Art und Weise. Es kann aber auch so verstanden werden, dass diese Hirten die Schafe weiden, indem sie ihnen Erkenntnis und Verstand vermitteln. Indem sie ihnen Erkenntnis und Verstand weitergeben. Und das entspricht wieder diesem Muster, das Jesus uns hier gezeigt hat in Markus 6, Vers 34. Er begann sie vieles zu lehren. Denkst du, dass das, was Jesus sie lehrte, Erkenntnis war und Verstand hatte? Dass dem Erkenntnis und Verstand zugrunde lag? Aber gewiss. Und so sollte es auch bei uns sein. Wenn du irgendwann in den Predigten hier in dieser Gemeinde keine Erkenntnis und keinen Verstand mehr raushörst, dann bitte such dir eine andere Gemeinde. Das kann ich so sagen, weil es eines meiner Hauptanliegen ist, in meinen Predigten Erkenntnis und Verstand zu vermitteln. Und du denkst, ja, aber irgendwann ist jeder Topf leer. Nein, das ist wie Kenneth Copeland manchmal erzählt, wie seine Verwandten oder alte Freunde manchmal über ihn gesagt haben, ja, mal schauen, wie lange der anhaltet beim alten Copeland. He? Und Copeland sagte dann immer, ja, selbst wenn ich mal leer sein sollte, ich weiß ja, wo ich die erste Ladung bekommen habe, also gehe ich wieder dahin und hole mir eine neue. Und natürlich, du kannst früher oder später an den Punkt kommen, wo du leer bist, aber dann weißt du, wo du es her hast und gehst dorthin und lädst dich wieder neu auf und lässt dich neu füllen. Also, Erkenntnis und Verstand müssen niemals aufhören. 1. Timotheus 3, Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Lehrfähig muss er sein, der Aufseher. Es wundert mich immer wieder, wie viele Pastoren oder Gemeindeleiter oder Gemeindeverantwortliche diesen Bereich verlachen. Wie sie sagen, ja, komm, lehre, das ist nicht so wichtig. Hier steht, dass ein Aufseher, ein Episkopos, und das ist ein anderes Wort für einen Hirten, dass er lehrfähig sein muss. Das heißt mit anderen Worten, er muss in der Lage sein, biblische Wahrheiten, Erkenntnis und Verstand zu vermitteln, und zwar so, dass es die Leute auch verstehen können. Mundgerecht, häppchenweise von mir aus. Ich weiß noch, meine Eltern, früher als ich noch Kind war, hat meine Mutter immer gefragt, sollen wir Soldätli schneiden? Wenn das Essen zu groß war, dann hat man es zerschnitten in einzelne Teile. Soldätchen hat sie das genannt. Sollen wir Soldätli machen? Manchmal musst du den Leuten Soldätchen schneiden. Aber wenn das notwendig ist, damit sie es nehmen können, dann tu es. Das ist eine Gefahr, in der Pastoren und Lehrer manchmal stehen, dass sie einfach das ganze Steak hinschmeißen. Obwohl die Leute vielleicht noch die Milchzähne im Mund haben und kein Steak einfach so essen können. Ein guter Hirte, ein Hirte nach dem Herzen Gottes, weidet und hütet die Schafe. Jeremia 23, Vers 4. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Also ein guter Hirte weidet die Schafe. Was bedeutet das? David sagt im Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf grünen Auen. Ein Hirte sollte stets darum bemüht sein, gute Weide zu finden für seine Schafe. Das heißt, einen Bereich, einen geistlichen Bereich, einen Bereich des Wortes zu finden, wo er weiß, davon können sich die Schafe eine Weile ernähren. Das ist ein Grund, warum wir immer wieder einmal so relativ lange Serien machen bei uns in der Gemeinde. Warum? Weil wir wissen, hey, das ist eine gute Weide. Wisst ihr, ein Hirte im Natürlichen, er springt auch nicht dauernd von einer Weide zur nächsten, sondern er grast eine Wiese ab, bis es erst einmal nichts zu holen gibt mehr. Um dann zwei Jahre später wieder dorthin zurückzukehren und das Gras, das inzwischen nachgewachsen ist, wieder abzureihen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Pastor, als Hirte, in seinem Predigen nicht immer von einem Thema zum nächsten springt, sondern den Schafen die Gelegenheit gibt, so lange zu fressen an einem Ort, bis sie wirklich satt sind. Denn jede Verschiebung der Herde ist mit Aufruhr verbunden. Ich meine, wenn du schon einmal gesehen hast, wie sich eine Schafherde bewegt, ich konnte einmal, wo ich im Auto fuhr, Richtung Bodensee, Richtung Kreuzlingen, Romanshorn da in die Richtung, konnte ich sehen, wie eine große Schafherde von 400-500 Schafen über die Straße setzt. Hey, da ist was los. Und deswegen, wir verschieben die Herde erst, wir wechseln die Weide erst, wenn es wirklich Sinn macht. Und nicht, wenn die ersten grünen Gräser gefressen sind. Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiden. Ein Hirte muss die Herde weiden. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen. Wisst ihr, manchmal gibt es Situationen, wo man kleine, junge Schafe wirklich pflegen muss. Wo man sie ganz vorsichtig in den Arm nehmen muss. Wo man ihnen gut zureden muss. Wo man sie trösten muss. Wo man sie aufbauen muss. Wo man ihnen die Milch einflößen muss. Das gibt es und das gehört mit zum Aufgabenbereich eines Pastors. Und dann darf man nicht sagen, ja, musst du selber schauen. Hast vier Beine, hast drauf stehen, kannst laufen, kannst rennen, da ist doch eine Mutter. Nein, es heißt hier sogar, die Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Um die Muttertiere muss man sich auch kümmern. Das heißt, um die Eltern, die schon ein bisschen reifer sind, die schon Erfahrung haben, auch sie wollen geleitet werden. Nun, das Bild vom Hirten und seiner Herde, vom Hirten und den Schafen, wir sollten es nicht überstrapazieren. Denn ihr seid nicht in absolutem Sinne Schafe. Wenn ihr tatsächlich im absoluten Sinne Schafe wärt, dann hättet ihr keinerlei Verantwortung. Denn ein Schaf weiß eigentlich nicht, was es tut. Aber dem ist nicht so. Deswegen liegt niemals die ganze Verantwortung, geistlich gesprochen, beim Hirten, sondern sie liegt immer auch bei den Schafen. Gott sieht dich nicht in einem absoluten Sinne als Schaf. Weisst du, ich habe nur Ja, weisst du, ich habe nicht anders Nein, sondern der Herr weiß, dass du einen freien Willen hast, dass du dich selbst entscheiden kannst und dass du das auch tun musst. Er sucht das Verlorene. Matthäus 18, Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Das ist auch eine Aufgabe des Hirten. Nämlich, dass er im Notfall die 99 stehen lässt und das eine Verirrte sucht. Der Hirte lebt mit den Schafen. Der Hirte ist nicht, wie die anderen Dienstgaben zum Teil sind, dass er nur mal vorbeischaut. Der Apostel, der Prophet, der Evangelist, er schaut nur mal vorbei. Ich meine, die Male, wo wir Jan Eriksen hier hatten, hattest du den Eindruck, dass er der Hirte der Gemeinde ist? Nein. Sondern er ist ein Evangelist und er hat nur mal vorbeigeschaut, um uns etwas mitzuteilen, um uns etwas mitzugeben. Wenn ein Prophet in die Gemeinde kommt, weil er eingeladen ist zu sprechen, ist er der Hirte? Lebt er mit den Schafen? Nein. Und sei froh darum, dass er das nicht tut. Es würde dir schnell zu viel werden. Diese Vision, diese Fülle von Ideen und was sollte man noch tun und was könnte man noch tun, was hat der Herr schon wieder gesagt? Der Pastor aber lebt mit den Schafen. Johannes 10, 14 und 27. Johannes Kapitel 10, die Verse 14 und 27. Hier sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist ein hoher Anspruch, den Jesus hier formuliert, aber er stimmt im natürlichen Bereich. Ein guter Schafhirte kennt tatsächlich beinahe jedes Schaf in seiner 400-köpfigen Herde. Diese Leute, die ich da in diesem einen Dokumentarfilm gesehen habe, sie wussten, welches Schaf sie vor sich haben. Sehr erstaunlich, weil die Schafe sehen ja sehr ähnlich aus. Und die Schafe wissen auch genau, zu welchem Hirten sie gehören. Und es ist gut, auch im geistlichen Bereich, dass du deinen Hirten ein bisschen kennst. Und für den Hirten wiederum ist es wichtig, dass er sich kennenlernen lässt. Ein Hirte ist nicht der Supergesalbte, der sich vor dem Gottesdienst nicht sehen lässt und auch nach dem Gottesdienst sich sofort zurückzieht, weil die Salbung sonst Schaden leiden könnte. Vor dem Gottesdienst, okay, das mache ich auch so. Aber nach dem Gottesdienst, da will ich bei den Schafen sein. Und da muss ich bei den Schafen sein und da haben die Schafe ein Recht darauf, dass ich bei ihnen bin. Egal wie ich mich fühle, egal wie die Predigt gelaufen ist. Es ist wichtig für die Schafe, dass sie ihren Hirten kennen und umgekehrt. Aber ich möchte euch ermutigen, nehmt auch das in Anspruch, dass ihr den Hirten kennenlernt. Wisst, wer eure Hirten sind. Wisst, was sie für Absichten haben. Und lasst euch nicht täuschen von dem, was andere sagen. Wisst ihr, wir wissen, uns ist bekannt, dass die Leute über uns reden. In diesem relativ kleinen familiären Kreis hier kann ich das sagen. Wir wissen, dass nicht alle Leute in der Gemeinde mit uns einverstanden sind. Wir wissen, dass manchmal seltsame Dinge gesagt werden über uns. Aber bitte tut mir einen Gefallen und findet selbst heraus. Lernt uns kennen, um zu erfahren, ob es wirklich so ist, wie diese anderen Leute gesagt haben, oder ob wir nicht eigentlich eine gute Absicht verfolgen, die vielleicht nicht jeder sofort versteht. Aber ich meine, was bist du für ein Schaf, dass du immer verstehen willst, was der Hirte gerade tut? Nun, wie gesagt, man darf das Bild nicht überstrapazieren, denn ein tatsächliches Schaf würde nie verstehen, was der Hirte tut. Aber das ist bei euch nicht so. Gott sei Dank. Und ein guter Hirte macht auch verständlich, was er tut. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Ausfluss von dem, was wir gerade studiert haben. Zu guter Letzt hat ein Hirte nach Gottes Herzen eine Vision für mehr. Und eine Vision für Aufbau. Jesaja 44, 28, hier heißt es, der von Kyros spricht, mein Hirte, Er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Hier sehen wir eine Dimension des Hirtendienstes, die oft vernachlässigt wird. Nämlich eine Dimension, die über die lokale Herde hinausgeht. Und ich glaube, dass jeder Hirte nach dem Herzen Gottes eine solche Vision haben sollte für den ganzen Leib, für den Aufbau der Gemeinde, für den Aufbau des Leibes Christi als Ganzes, nicht nur seiner Ortsgemeinde. Diese Vision, diese Schau sollte jeder Hirte haben. Wie es hier heißt, er wird alles ausführen, was mir gefällt. Wisst ihr, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum geben die mit ihrer Gemeindegröße Bücher raus? Warum muss Pastor Manfred im Rahmen der Gemeinde seine Bibelübersetzung herausgeben? Warum tut er solche Sachen? Haben wir nichts Besseres zu tun? Sollten wir nicht die Mission unterstützen? Seht ihr, wir haben eine Vision und eine Schau für den Aufbau des Ganzen. Indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut, Jerusalem soll aufgebaut werden, Zion soll aufgebaut werden, der ganze Leib, die ganze Gemeinde, der Grundstein des Tempels werde gelegt. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, dass es uns gut geht. Wir dürfen uns nie damit begnügen, dass wir einen kleinen Haufen, eine kleine Herde zusammen haben und zusammenhalten können. Oh, Halleluja. Ich und mein Hamster, wir werden überleben. Diese Mentalität. Sondern wir sollten uns ausstrecken, über unser Gatter hinauszuschauen. Halleluja. Und das tut der ganzen Herde gut. Jeremia 33, die Verse 12 und 13. So spricht der Herr der Heerscharen an diesem Ort, der verwüstet ist, ohne Menschen und ohne Vieh. Und in allen seinen Städten wird wieder eine Weide für die Hirten sein, die ihre Herde lagern lassen. In den Städten des Gebirges, in den Städten der Niederung und in den Städten des Südens und im Land Benjamin und in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas werden wieder die Herden unter den Händen des Hirten, der sie zählt, vorüberziehen, spricht der Herr. Das ist eine Prophetie, eine Weissagung darauf hin, dass das ganze Land erfüllt sein wird mit Herden. Mit Hirten und Herden. Halleluja. Und das ist die Vision, die ich als Pastor ebenfalls habe. Nämlich Multiplikation. Mehr Gemeinden, neue Gemeinden. Dort eine Gemeinde, hier eine Gemeinde, da eine Gemeinde. Halleluja. Neue Gemeinden braucht das Land. Und um noch einmal zu Pastor Peter Hasler zurückzukommen. Das ist etwas, was er in seinem nun 20-jährigen Dienst erlebt hat. Mehr als einmal. Nämlich, dass aus seiner Gemeinde Leute ausgegangen sind, die irgendwo an einem anderen Ort, in der Nähe oder in der Ferne, eine neue Herde gegründet haben. Halleluja. Mehr als einmal. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass er für mich ein Hirte nach dem Herzen Gottes ist. Halleluja. Wenn du diese Dinge geschehen siehst, dass ein Dienst sich multipliziert, dass eine Gemeinde sich multipliziert, dass eine Gemeinde Einfluss nehmen kann, Einfluss gewinnen kann, zu einem Vorbild wird für andere Gemeinden, dann weißt du, dass du am richtigen Ort bist. Johannes 10, Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Siehst du, Jesus wusste schon zu seiner Lebzeit, dass er nicht nur für das Haus Israel gekommen war. Dass er nicht nur für die verlorenen Schafe Israels gekommen war, sondern für alle verlorenen Schafe auf der ganzen Erde. Und er hatte von Anfang an die Vision für eine große Herde. Und er wusste, es würde die Zeit kommen, wo sie alle seine Stimme hören und eine Herde und ein Hirte sein würde. Und der Feind hat zwar versucht, das immer wieder zu zerstreuen und aufzuhalten, aber es wird ihm letztendlich nicht gewinnen. Halleluja. Am Ende werden wir eine Herde mit einem Hirten haben, die einmütig seine Stimme hört. Amen.